Freitag, der 13. September 1974. An einem Bauernhof in Vogau wird ein Ehepaar spät nachts von einem Pochen an der Tür aus dem Schlaf gerissen. Ein blutüberströmter, nackter Mann torkelt im Freien und erliegt wenig später seinen Stichverletzungen. Herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung mit Fällen aus der Steiermark und aus Kärnten. Mein Name ist David Knees, ich bin Redakteur der Kleinen Zeitung und Host dieses Podcasts und freue mich, hier wieder Hans Breitegger, den langjährigen Kriminalreporter, zu begrüßen. Grüß dich, Hans.
Hallo, servus, David.
Ja, Hans, diesen Fall, er liegt schon länger zurück, nämlich 50 Jahre, den hast du zuletzt in deiner Serie Tatort Steiermark beschrieben, in der Kleinen Zeitung, und du hast ihn ursprünglich, glaube ich, für dein Buch recherchiert. Er beginnt mit einer wirklich brutalen Szene. Was hat sich damals abgespielt in Vogau?
Das war ein Freitag, der 13. September 1974, eine Nebelnacht, das war starker Nebel in der Region, und da haben sie gespenstische Szenen abgespielt auf dem Bauernhof. Der Bauer und die Bäuerin haben gehört vom Schlafzimmer aus, dass da irgendwelche Geräusche sind, die ganz komisch geklungen haben. Das war nicht definierbar. Der Bauer hat dann beim Fenster hinausgeschaut, weil es in dem Moment auch schon jemand an die Haustür gepocht hat, und hat dann vorn im Hof einen torkelnden Mann gesehen, und wie sich später herausgestellt hat, dann war der Mann tödlich verletzt durch Messerstiche. Der Bauer ist hinuntergerannt, die Bäuerin mit. Es ist dann noch die Schwägerin dazugekommen, die war eine Krankenschwester. Die hat mit Leintüchern versucht, seine Wunden abzubinden. Das ist nicht gelungen, er ist in kürzester Zeit dann verblutet. Und man hat natürlich Mordalarm gegeben, weil das war offensichtlich, dass das ein Gewaltdelikt ist. Er hat ja mehrere Stich- und Schnittverletzungen gehabt. Ich glaube, es war auch die Kehle durchschnitten. Und das hat sich abgespielt, wie gesagt, auf dem Bauernhof. Der Mord dürfte einige Meter weiter weg passiert sein. Das war die Gastarbeiterroute, die B67. Man hat sofort vermutet, aufgrund des Aussehens, dass das ein Gastarbeiter sein dürfte. Hat aber sehr lange gedauert, bis man endgültige Klarheit gehabt hat, wer das Opfer ist. Mhm. Die Gendarmerie hat die Kriminalabteilung verständigt. Die haben dann mit der Spurensicherung begonnen und haben festgestellt, dass er neben der Straße auf einer Wiese erstochen worden ist. Dort ist auch die Tatwaffe gefunden worden. Das war ein Stilett, ähnlich wie ein Jagdmesser, und damit ist er auf ihn eingestochen worden.
Ja.
Er hat weder Ausweispapiere mitgehabt, noch Geld, nichts, was auf seine Identität hingedeutet hätte.
Also er ist da wirklich nur nackt aufgetaucht?
Er ist dort nackt aufgetaucht, es waren die Kleider weg. Und was noch erwähnenswert wäre, während sich diese Szenen am Bauernhof abgespielt haben, ist am Grenzübergang in Spielfeld bei den Zöllnern ein BMW aufgetaucht, ein roter BMW mit dem englischen Kennzeichen. Und der Fahrer hat sie darüber informiert, dass im Bereich Vogau ein nackter Mann auf der Straße dahin torkelt. Der ist dort vom Tatort noch weg über die Straße. Da hat ihn dieser BMW-Fahrer gesehen und ist dann zum Hof hin. Der BMW hat dann umgedreht, ist nie ausgeforscht worden, wer das war, sondern der hat umgedreht und ist wieder Richtung Graz zurückgefahren. Ob der nur Zeuge war, dass da ein Schwerverletzter auf der Straße unterwegs ist Richtung Bauernhof, oder ob der mit der Tat was tun ist, dürfte auszuschließen sein, aber das hat sich nie erklären lassen, was der für eine Rolle gespielt hat.
Ja, du hast jetzt schon erwähnt, es war die Gastarbeiterroute. Vielleicht noch einmal für unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer: Es war damals eine Zeit, wo Österreich ein großes Wirtschaftswachstum erlebt hat, und da hat man einfach ja in Österreich für gewisse Arbeiten zu wenig Leute, zu wenig Personal gehabt und eben aus dem damaligen Jugoslawien sich sehr viele Arbeitskräfte ins Land geholt, und da hat es eben einen regen Verkehr gegeben deswegen.
Da hat es einen sehr starken Reiseverkehr gegeben. Die Gastarbeiter sind immer nach Hause gefahren für einige Zeit, für eine Woche, für mehrere Tage. Und dieser Mann war, wie sie dann später im Zuge, wenn man die Identität gewusst hat, dann Monate später, war klar, der war auf dem Weg in die Heimat nach Velika Gladuša in Bosnien. Dort hat er gelebt, er war verheiratet, Vater von 3 Kindern. Und dort wollte er hin, er wollte Urlaub machen und dann wieder zurück nach Deutschland. Es war ein gewisser Suljeman Nuhanovic, 27 Jahre alt, ich habe schon gesagt, Vater von 3 kleinen Kindern, verheiratet in Velika Gladuša. Velika Gladuša ist ein kleiner Ort in der Nähe der kroatischen Grenze, aber in Bosnien.
Mhm. Ganz im Nordwesten der letzte
Ganz
Zipfel
Ganz im Nordwesten
ist das.
Der letzte Zipfel. Und dort hat dieser Mann gelebt, dort hat auch die Familie gelebt von ihm. Und nachdem man in Österreich nicht weitergekommen ist mit der Klärung der Identität, hat man ein Foto der Leiche bzw. auch eine auffällige Tätowierung, die er am Arm getragen hat. Das hat man in den Zeitungen in Jugoslawien veröffentlicht. Und der Bruder des Opfers hat dann zur Identifizierung beigetragen. Der hat dann gesagt, das ist mein Bruder. Dann hat man gewusst, das ist der Suljeman Nuhanovic. Und der Fall ist trotzdem ungeklärt geblieben. Es hat die Klärung der Identität nicht dazu geführt, dass man den Mord aufklären hätte können.
Ja, hat es dann einen Austausch gegeben zwischen den österreichischen Behörden und den serbischen?
Nein, die österreichischen Behörden sind dann aufgrund des Tattoos, wir werden ja noch auf dieses Tattoo zu sprechen kommen, davon ausgegangen, dass es eine Agentengeschichte, eine Geheimdienstgeschichte sein könnte. Aber es ist nie bewiesen worden. Es haben die jugoslawischen Behörden auch geschwiegen. Es sind nie Informationen von Jugoslawien in die Steiermark durchgedrungen, obwohl die Beamten relativ gute Beziehungen zu den damaligen Behörden in Slowenien gehabt haben und die haben ja wieder Kontakt gehabt nach Belgrad. Aber es ist nie eine Antwort zurückgekommen. Man hat geschwiegen darüber. Und das bestätigt, dass es sich tatsächlich um eine politische Geschichte, um einen Agentenmord gehandelt haben dürfte.
Inwiefern? Wie bist du da darauf gekommen?
Ich bin erstens einmal aufgrund des Tattoos darauf gekommen, 2011, weil ich für mein Buch recherchiert habe. Ich habe damals einen Beamten, der für das Kriegsverbrechertribunal in Den Haag gearbeitet hat, in Bosnien, diese ganzen Kriegsverbrechen mit aufgeklärt hat. Dieser Mann ist ein Grazer, den habe ich gut gekannt, der war von der Grazer Polizei und der hat mit einem bosnischen Geheimdienstler gesprochen, dem wir enge Kontakte gehabt, das war 2011 und ich darf kurz vorlesen, die Beschreibung des Tattoos. Das Tattoo ist das offizielle Wappen des ehemaligen Jugoslawien. Die Zahl 25 steht für die Errichtung des Bundesstaates Bosnien und Herzegowina am 25. November. Jahreszahl steht nicht dabei. Der Getötete ist laut deinem Artikel in Velika Gladuša geboren. Velika Gladuša ist eine Stadt im Nordwesten des BHI, das haben wir auch schon gesagt. Die Zahl 29 steht für die Errichtung von Ex-Jugoslawien. So. Mhm. Und jetzt muss man wissen, in dieser Zeit, da geht es um die Ustascha und da geht es um die Chetniks. Die Chetniks, die waren eine Bewegung in Serbien, die Ustascha eine Bewegung in Kroatien. Beide haben versucht, Jugoslawien zu destabilisieren. Chetniks und Ustascha-Angehörige haben als Gastarbeiter in Deutschland und in Österreich gearbeitet. Die haben sich unter die Gastarbeiter gemischt. Der Stadtchef Tito hat offensichtlich die Gefährlichkeit mitgekriegt, dass diese Leute für den Staat Jugoslawien gefährlich sein könnten und hat die Agenten des jugoslawischen Geheimdienstes UdBA ausgeschickt. Die haben sich auch unter die Gastarbeiter gemischt. Der Auftrag hat gelautet, Ustascha und Chetnik-Angehörige auszuforschen bzw. Zu eliminieren.
Mhm. Und die Chetniks und die Ustascha-Bewegungen, die waren ansonsten eher im Untergrund bzw. paramilitärisch tätig?
Das waren paramilitärische Einheiten und die haben vom Ausland aus auch agiert teilweise. Die haben versucht, Jugoslawien zu destabilisieren. Und der Gegenpol war der jugoslawische Geheimdienst. Mhm. Es hat damals ja eine Reihe von Morden gegeben, in Deutschland eine ganze Serie. Es hat in Kärnten ist ein Gemüsehändler, ein jugoslawischer, ermordet worden. Und da geht man jetzt davon aus, dass der Juhanovic ein Agent war, der sich eingeschleust hat, um andere zu vernadern, beziehungsweise unter Umständen sogar jemanden zu töten. Und er dürfte, und so ist die Überlegung jetzt, auch von diesem Geheimdienstler, der dürfte erkannt worden sein, oder den dürfte man draufgekommen sein, was er da für eine Funktion spielt. Und auf der Heimfahrt oder in den Urlaub, auf der Fahrt in den Heimaturlaub, hat man ihn dann halt eliminiert. So schaut es aus. Aufgrund des Wappens, das er eintätowiert gehabt hat auf der Hand, muss man davon ausgehen, dass das ein jugoslawischer Agent war.
Auf der Tätowierung, wir haben hier ein Foto vor uns liegen, da ist das schon schemenhaft erkennbar. Also das ist so ein Stern, im Original ist er ein roter Stern, habe ich nachgeschaut. Und es zeigt dann eigentlich ja einen Kranz aus Weizenähren, der umrahmt das Ganze. Und in der Mitte kommen fünf Fackeln zu einer Flamme zusammen, eben die diese Völker Jugoslawiens symbolisieren sollen.
Ja, so deutlich, wie du das jetzt da geschildert hast, du hast das ausgedruckt, ja. Sehe ich gerade, so deutlich ist das auf dem Tattoo nicht erkennbar, aber es sind die Zahlen.
Ja, schemenhaft, ja.
Ja, es sind auf dem Tattoo die Zahlen erkennbar, es ist der Stern schön erkennbar und es ist eindeutig die jugoslawische Flagge. Mhm.
Was haben dann eigentlich die österreichischen Behörden, wie sind die weiter vorgegangen, als die gemerkt haben, es gibt da kein Vorankommen mehr mit ihren bosnischen Amtskollegen?
Es hat immer wieder Anläufe gegeben und man hat versucht, den Mord doch noch zu klären, aber ohne Informationen aus Jugoslawien sind sie dann angestanden, da ist nichts mehr weitergegangen und man hat den Akt irgendwann einmal abgelegt. Der liegt griffbereit im Archiv des Landeskriminalamtes, aber wie gesagt, ist völlig ungeklärt und sehr mysteriös.
Ja, mysteriös ist ein gutes Stichwort für einen zweiten Fall, den wir heute behandeln wollen, aber einen viel jüngeren Fall, nämlich aus dem Jahr 2015. Du hast damals für die Kleine Zeitung darüber berichtet und diesen Fall genauer recherchiert. Er ist auch heute noch ungeklärt und auch damals war ein Messer oder eine Stichwaffe die Tatwaffe. Es geht um den 54-jährigen Helmut Kostenschnik. Was ist damals passiert?
Passiert ist Folgendes, das war der 20. Juli 2015, zwischen 23.15 Uhr und 23.30 Uhr ist ein Mörder ins Haus gekommen, vermutlich ein Auftragskiller. Die Tür war unversperrt, das hat man später dann rekonstruieren können. Zur Erklärung, der Helmut Kostenschnik hat auf einer Anhöhe in einem kleinen gemieteten Häuschen am Kehlberg gewohnt. Es ist in der Nähe eine Siedlung, dann ist noch näher ein Einfamilienhaus, das ist der Nachbar und weiter unten sind auch wieder Einfamilienhäuser. Und der hat da in einem gemieteten Wohnhaus, ganz ein kleines Häuschen, mit seinen über 12, ich glaube das waren mehr als ein Dutzend Katzen, dort hat er gewohnt. Und damit die Katzen aus- und ein können, hat er die Haustür nie versperrt, die war immer unversperrt und das hat man dann später rekonstruieren können. Dort ist der Mörder hineingekommen durch diese offene Tür, das war überhaupt keine Schwierigkeit. Er hat in seinem Bett geschlafen und der Mörder hat auf ihn eingestochen. Und dann ist es zu einer Auseinandersetzung gekommen, das Opfer hat sich gewehrt, eine Ranglerei und der Mörder hat weitere Male zugestochen. Insgesamt ist der Helmut Kostenschnik von 4 Stichen getroffen worden. Trotzdem, obwohl er schon lebensgefährlich verletzt war, ist ihm die Flucht durchs Fenster gelungen und er ist Richtung Nachbar, da geht es ein bisschen bergauf, da ist er zum Nachbarn gerannt, hat dort an die Balkontür geklopft und ist dort dann bereits kniend oder liegend vom Nachbarn aufgefunden worden, blutüberströmt. Die letzten Worte waren, man solle seine Katzen versorgen und dann ist er dort verstorben. Während dieser Zeit, während sich diese dramatischen Minuten abgespielt haben, hat eine Nachbarin weiter unten, die südlich von diesem Haus, wo Kostenschnik gewohnt hat, durchs Fenster ein Schnaufen gehört. Dann hat sie hinausgeschaut und hat gesehen, dass da über die Wiese herunter, das ist bergab gegangen, dass da jemand herunterläuft und dass dieser jemand vor sich hinschimpft. Mhm. So, als würde er sich über irgendetwas ärgern. Und es war mit Sicherheit der Mörder, aber der dürfte sich geärgert haben, weil der Kostenschnik flüchten konnte, ja, und weil er ja nicht gewusst hat,
ob er überlebt.
Der ist davon ausgegangen, ja, den habe ich jetzt, der überlebt, und den habe ich nicht tödlich getroffen. Sie hat noch gesehen, wie der weiter hinunter ist Richtung eines Grabens, und dort hat er ein Fahrrad versteckt gehabt, und mit diesem Fahrrad ist er dann Richtung Straßgang geflüchtet.
Mhm. Und wo haben da die Ermittler angesetzt?
Die Ermittler haben angesetzt im Umfeld vom Helmut Kostenschnik, das sich, ich sage jetzt, in der Grazer Halbwelt teilweise abgespielt hat. Der Helmut Kostenschnik war vor vielen Jahren Zuhälter. Er hat Prostituierte aus Tschechien nach Österreich geholt und hat es in seiner Wohnung in der Kasernstraße, damals hat er dort gewohnt, hat ein Geheimbordell betrieben. Da sind diese Damen der Prostitution nachgegangen und haben natürlich da hat er gut gelebt. Mir hat ein Polizist, der ihn gekannt hat, erzählt, dass er viel Geld gemacht hat. Aber nicht nur das, das hat ihm auch, diese Tätigkeit hat ihm auch den Spitznamen Tschechenheli eingebracht.
Mhm.
So, dann hat es in weiterer Folge, das dürfte bis zu seinem Tod gewesen sein, war ein Stoßspieler, auch vor seinem Tod soll er noch an diversen Spielen teilgenommen haben. Mysteriös ist auch eine Geschichte, die sich so in etwa zwischen 2007 und 2010 abgespielt hat. Das genaue Datum ist jetzt nicht mehr bekannt. Auch mein Informant kann sich nicht mehr genau daran erinnern. Da hat der Herr Kostenschnik bei der Grazer Polizei angezeigt, dass wieder ein gemietetes Haus, wo er gewohnt hat, aber nicht dort, wo er umgebracht worden ist, sondern woanders. Und da hat er angezeigt, dass ein Brandanschlag verübt worden ist.
Aha.
Da ist nichts herausgekommen. Daraufhin hat er einen Bekannten vom Landeskriminalamt von der Drogenfahndung kontaktiert. Und da sind sie dann zu zweit hingefahren und haben sie das angesehen. Und ich habe mit einem davon gesprochen, der sagt, ja, es war eindeutig, die Brandflecken in der Mauer und am Dach zu sehen. Und das hat so ausgeschaut, dass wir mit Molotow-Cocktails gezielt beworfen worden ist, das Haus. Aber es ist nie aufgeklärt worden, die ganze Geschichte. Aber es zeigt, dass der Helmut Kostenschnik Feinde gehabt hat.
Die Vermutung liegt da nahe, dass die eben entweder aus dieser Welt der Prostitution oder aus der Spielerszene kommen könnten.
Nicht nur Spielerszene, der Helmut Kostenschnik, sein Name taucht auch immer wieder in der Vergangenheit im Rotlichtmilieu auf, das habe ich schon erwähnt, auch im Drogenmilieu und im Spielermilieu. Also es gibt da drei Bereiche, die mit der Tat zu tun haben könnten. Es könnte auch eine Eifersuchtsgeschichte gewesen sein. Vielleicht ist da eine Eifersucht im Spiel, das weiß man alles nicht. Faktum ist, was ich noch nicht gesagt habe, was auch interessant ist, es hat sich bei mir dann eine Zeugin gemeldet, unabhängig von der Frau, die den Mörder gesehen hat. Der Mörder wurde von drei Leuten gesehen. Einmal nach der Tat von dieser Nachbarin und zweimal in einer Siedlung wenige Tage vor dem Mord.
Wie kommt man darauf?
Ganz einfach. Er ist dieser Mann, der ist mit einem Fahrrad durch die Siedlung und hat irgendwas gesucht, und da ist er aufgefallen dabei. Das hat eine Frau mir erzählt und später auch ein Mann bestätigt. Der dürfte ausgekundschaftet haben, wo der Helmut Kostenschnik wohnt, weil die Örtlichkeit vermutlich nicht genau gekannt hat, aber der ist mit dem Fahrrad dort aufgetaucht.
Wo liegt der Kehlberg? Das haben wir vorher, glaube ich, noch nicht beschrieben.
Der Kehlberg liegt zwischen Straßgang und Richtung Mantscher.
Okay.
Auf einer Anhöhe, er ist schon ein bisschen außerhalb der Stadt, also ist nicht mehr unmittelbarer Stadtbereich.
Ja,
gehört
also
aber zu Graz.
Da fällt das dann schon eher auf wie jetzt mitten in der Stadt, wenn jemand mit dem Fahrrad, der nicht vielleicht aus dieser Siedlung oder der Nähe ist, dort herumfährt und die Gegend auskundschaftet.
Der aufgefallen ist der Radfahrer deshalb, weil er jemanden gesucht hat, das war offensichtlich. Und jetzt hat man dann die Leute, die Zeugen, es waren dann drei Zeugen, zwei Zeugen vor der Tat, und eine Zeugin nach der Tat und die Personsbeschreibung, die alle drei abgegeben haben, hat sich gedeckt. Mhm. Also hat man gewusst, das war der Mörder. Man hat dann ein Phantombild angefertigt, aber man ist nie weitergekommen. Man hat nie feststellen können, wer war der Mann, der mit dem Messer zugestochen hat. Es war auch interessant, dass der Mörder mit dem Vorradl gekommen ist. Mhm. Der hat das Rad abgestellt, ist zu Fuß hinauf zum Haus, dem Kostenschnik geschlafen hat, gelebt hat und ist dann wieder hinuntergeflüchtet und mit dem Fahrrad Richtung Straßgang weiter geflüchtet. Kann dort ein Auto stehen gehabt haben, das ist völlig unklar.
Ja, dass ihm jetzt die Flucht gelingt nach diesem Kampf, das kann ich schon verstehen, aber hat er nicht dann eine Menge an Spuren hinterlassen, wenn es diesen heftigen Kampf am Bett von Helmut Kostenschnik gegeben hat?
Nein, das ist es eben. Es gibt eine Menge Spuren, es gibt sehr viele Blutspuren, aber alle Spuren stammen vom Helmut Kostenschnik. Also vom Mörder gibt es keine verwertbaren Spuren. Man hat nicht einmal die Tatwaffe finden können. Man hat in den Tagen danach, nach der Tat, mit Polizeischülern und mit Hunden die ganze Gegend abgesucht, den ganzen Kelberg abgesucht. Man hat nie eine Tatwaffe gefunden. Vor seinem Tod war der Helmut Kostenschnik bei einer Leihfirma tätig. Er dürfte sich weniger im Rotlichtmilieu zu dem Zeitpunkt bewegt haben als Jahre zuvor. Zumindest war er kein Zuhälter mehr. Ob mit Drogen was gelaufen ist, weiß man nicht. Jedenfalls ist er bei der Drogenfahndung nicht auffällig geworden. Spieler war er mit Sicherheit bis zum Schluss und da könnte sich ein Motiv ergeben.
Also die Antwort auf dieses Rätsel liegt mit Sicherheit in der Vergangenheit von Helmut Kostenschnik. Du hast deinen Artikel eben mit den Fragen beendet. War es ein Racheakt aus der Grazer Unterwelt oder gab es andere Gründe für die Bluttat? Und darüber wird bis heute, eben 9 Jahre nach der Tat, noch immer gerätselt. Wir werden sehen, ob es hier noch irgendwann einmal vielleicht doch ein Weiterkommen bei den Ermittlungen gibt.
Ja, genau. Der Akt liegt griffbereit, braucht nur wieder geöffnet werden. Es war auch der Fall, ist auch behandelt worden in ATV, ist auch behandelt worden bei Aktenzeichen XY, Fahndung Österreich. Alles das hat zu keinem Erfolg geführt. Aber es deutet schon einiges darauf hin, dass das wahrscheinlich ein Auftragsmord war, der mit der Grazer Szene zu tun hat, entweder Spielerszene, Rotlichtszene oder Drogenszene. Das gilt als wahrscheinlich auch bei den Ermittlern.
Ja, also 2 sehr blutige Verbrechen mit den Messern, einer vor 50 Jahren und einer vor 9 Jahren. Sehr mysteriös, beide Fälle. Danke, dass du sie uns heute mitgebracht hast, lieber Hans. Danke euch, lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, fürs Dabeisein bei Delikt. Ihr könnt mich kontaktieren für Kritik, Feedback oder was auch immer unter david.knees@kleinezeitung.at. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast gut bewertet und sagen bis bald bei Delikt. Ciao.
Servus.